Ja, von ganzem Herzen Dank, ihr alle. Wir möchten das Wort Gottes aufschlagen in 2. Korinther Kapitel 5. 2. Korinther Kapitel 5. Dann dürft ihr einfach den Finger dazwischen halten, weil wir werden da bleiben heute Morgen. Ich möchte an allererster Stelle Salvatore um Verzeihung bitten. Ich habe ihm ganz jeck gemacht, ich brauche einen Beamer. Da kann man die Punkte schön mitverfolgen. Wir werden heute Morgen 7 Sachen sehen, die uns mit dem Himmel verbinden in diesen Versen. Und ich hatte sie schön aufgegliedert im PowerPoint. Und Salvatore war schon heute Morgen um 8 Uhr hier, hatte alles schon vorbereitet. Und ich komme ohne Computer. Da ist mein PowerPoint. Also, das heißt, dass ihr müsst heute Morgen ganz gewaltig aufpassen und ich muss mich ganz gewaltig anstrengen, kein Durcheinander zu machen. Ja? Dass wir Punkt für Punkt gehen. Habt ihr alle 2. Korinther Kapitel 5? 2. Korinther Kapitel 5, aber wir werden einige Verse vorher anfangen, Kapitel 4, Vers 16. Gibt es vielleicht heute Morgen jemanden, der etwas Aufmunterung braucht? Jemand, der gerade eine schwere Zeit durchmacht? Vielleicht einer, der körperliche Beschwerden hat? Altersbeschwerden? Wenn Sie aus diesem Grund oder irgendeinem anderen Grund heute Morgen mutlos hierher gekommen sind, dann möchte ich Sie einladen, mal mitzulesen. Kapitel 4, 2. Korinther 4, Vers 16. Darum lassen wir uns nicht entmutigen, sondern wenn auch unser äußerer Mensch zugrunde geht, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Denn unsere Bedrängnis, die schnell vorübergehend und leicht ist, verschafft uns eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit. Da wir nicht auf das Sichtbare sehen, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich. Was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Denn wir wissen, wenn unsere irdische Zeltwohnung, unser Leib, abgebrochen wird, haben wir im Himmel einen Bau von Gott, ein Haus nicht mit Händen gemacht, das ewig ist. Denn in diesem Zelt seufzen wir vor Sehnsucht danach, mit unserer Behausung, die vom Himmel ist, überkleidet zu werden, sofern wir bekleidet und nicht unbekleidet erfunden werden. Denn wir, die wir in dem Zelt sind, seufzen und sind beschwert, weil wir lieber nicht entkleidet, sondern überkleidet werden möchten, so dass das Sterbliche verschlungen wird vom Leben. Der uns aber hierzu bereitet hat, ist Gott, der uns auch das Unterpfand des Geistes gegeben hat. Darum sind wir allezeit, was? Getrost. Und wissen, solange wir im Leib daheim sind, sind wir nicht daheim bei dem Herrn, denn wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Wir sind aber getrost und wünschen vielmehr, aus dem Leib auszuwandern und daheim zu sein bei dem Herrn. Darum suchen wir auch unsere Ehre darin, dass wir in ihm wohlgefallen, sei es daheim oder nicht daheim. Denn wir alle müssen vor dem Richterstuhl des Christus offenbar werden, damit jeder das empfängt, was er durch den Leib gewirkt hat, es sei gut oder böse. In dem Bewusstsein, dass der Herr zu fürchten ist, suchen wir daher die Menschen zu überzeugen. Gott aber sind wir offenbar. Ich hoffe aber auch, in eurem Gewissen offenbar zu sein. Denn wir empfehlen uns nicht nochmals selbst euch gegenüber, sondern wir geben euch Gelegenheit, euch unseretwegen zu rühmen, damit ihr es denen entgegenhalten könnt, die sich des Äußeren rühmen, aber nicht des Herzens. Denn wenn wir je außer uns waren, so waren wir es für Gott. Wenn wir besonnen sind, so sind wir es für euch. Denn die Liebe des Christus drängt uns, da wir von diesem überzeugt sind, wenn einer für alle gestorben ist, so sind sie alle gestorben. Und er ist deshalb für alle gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und auferstanden ist. So kennen wir denn von nun an niemand mehr nach dem Fleisch. Wenn wir aber auch Christus nach dem Fleisch gekannt haben, so kennen wir ihn doch nicht mehr so. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Das alles aber kommt von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Jesus Christus und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat. Weil nämlich Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte, indem er ihnen ihre Sünden nicht anrechnete und das Wort der Versöhnung in uns lebte. So sind wir nun Botschafter für Christus, und zwar so, dass Gott selbst durch uns ermahnt. So bitten wir nun, stellvertretend für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Aber als Mitarbeiter ermahnen wir euch auch, die Gnade Gottes nicht vergeblich zu empfangen. Denn es heißt, zur angenehmen Zeit habe ich dich erhört und am Tag des Heils dir geholfen. Siehe, jetzt ist die angenehme Zeit. Siehe, jetzt ist der Tag des Heils. Himmlischer Vater, wir wollen noch ganz vom Herzen bitten, dass du heute Morgen durch dein Wort zu uns reden möchtest. Herr, dass du unsere Augen auftust für die Dinge, die wir heute noch nicht sehen, aber die du uns versprochen hast in deinem Wort, welche ewig sind. Herr, aber Dank, dass du heute Morgen uns aufmuntern möchtest, dass du uns trösten möchtest, dass du uns Mut machen möchtest und in Bewegung setzen möchtest. Und das wünschen wir von ganzem Herzen. In Jesu Namen. Amen. Also heute Morgen werden wir 7 Punkte, ich habe nur 5 Finger leider an einer Hand, 5 Punkte sehen, die uns mit dem Himmel verbinden. Wir werden einen Blick im Himmel werfen. Es erwartet uns ein Haus im Himmel, Kapitel 5, Vers 1. Dazu hat Gott uns eine Garantie gegeben aus dem Himmel, der Heilige Geist, der Geist Christi, der in uns wohnt, Kapitel 5, Vers 5. Wir haben eine Belohnung im Himmel oder erwartet uns im Himmel, Kapitel 5, Vers 9, wenn wir vor dem Richterstuhl Christi erscheinen. Und dann Kapitel 5, Vers 11, unser Name ist aufgeschrieben im Himmel. Wir sind bei Gott offenbar. Er kennt uns, wenn wir Christ sind. Dann der 6. Punkt, Kapitel 5, Vers 13, wir haben eine Motivation aus dem Himmel. Es ist die Liebe Christi, welche uns drängt, sagt Paulus. Und ich glaube, das sollte auch bei jedem von uns so sein. Eine Motivation aus dem Himmel. Und zum Schluss, wir haben eine Botschaft des Himmels, eine Botschaft weiterzugeben. Wir sind Botschafter Christi, an Christi Stadt. Also wir lassen uns nicht entmutigen. Warum nicht? Weil wir den Blick auf den Himmel richten, der erste Punkt. Da wir nicht auf das Sichtbare sehen, Vers 18 von Kapitel 4, sondern auf das Unsichtbare, denn was sichtbar ist, das ist zeitlich. Was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Alles, was sie jetzt bedrückt, wovor sie sich jetzt so fürchten, es ist vergänglich, es wird irgendwann mal vorüber sein. Aber die Dinge, die der Herr Jesus uns versprochen hat, die gehen nicht vorüber. Die sind ewig. Obwohl wir sie noch nicht sehen mit unseren leiblichen Augen, sind sie sicher und gewiss. Von Mose lesen wir in Hebräer 11, Vers 27, dass er durch Glauben Ägypten verließ, ohne die Wut des Königs zu fürchten, denn er hielt sich an den Unsichtbaren, als sähe er ihn. Mose hatte einen Blick in den Himmel. Und sie und ich auch. Ein paar Kapitel zuvor lesen wir über den Herrn Jesus. Alles hast du, oh Gott, seinen Füßen unterworfen, indem er ihm alles unterworfen hat, hat er nichts übrig gelassen, das ihm nicht unterworfen wäre. Ein wunderbarer Text. Unser Herr Jesus hat alle Macht im Himmel und auf Erden. Und vielleicht sagt einer heute Morgen, ja, aber ich sehe so wenig davon. Das stimmt. Das sagt der Hebräerbrief auch. Jetzt aber sehen wir noch nicht, dass ihm alles unterworfen ist. Wir sehen aber Jesus mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Wir haben einen Blick in den Himmel. Der Herr Jesus, er ist schon jetzt König. Und er wird bald kommen und sein Königreich aufrichten auf Erden. Er ist auf dem Thron. Er hat das letzte Wort. Und er ist bereits jetzt mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Wir lassen uns nicht entmutigen. Warum nicht? Punkt 2. Weil wir etwas wissen, was andere nicht wissen. Was sagt Kapitel 5, Vers 1? Denn wir wissen, wenn unsere irdische Zeltwohnung abgebrochen wird, haben wir im Himmel einen Bau von Gott, ein Haus nicht mit Händen gemacht, das ewig ist. Wenn ihr irdisches Zelt, dieses Leib, abgebrochen wird, wenn sie sterben, kommen sie dann im Himmel. Ja, sagt einer, das hoffe ich. Nun, wenn das ihre Antwort ist, dann sind sie kein Christ. Wissen Sie warum? Ein Christ weiß das. Der weiß es ganz sicher. Der braucht es nicht zu hoffen, dass es hoffentlich so sein wird. Wir wissen, wenn unsere irdische Zeltwohnung abgebrochen wird, haben wir im Himmel einen Bau von Gott. Die Bibel vergleicht unseren Körper mit einem Zelt. Also wenn man in den Alpen Ferien macht im Zelt und dann fängt es an zu winden, dann möchte man doch lieber wieder daheim sein, im Haus oder in einer Alphütte, aber nicht im Zelt. Vielleicht geht es so wüst zu, dann reißt das Zeltkleid. Und manchmal geschieht es auch mit unserem Leib. Wir erkranken, wir spüren unsere eigene Schwachheit. Und da lesen wir hier, wenn der Herr Jesus kommt zur Entrückung seiner Gemeinde, dann hat er für uns nicht ein neues Zelt, nein, ein Gebäude, ein Haus Gottes. Ein Haus, das nicht mit Händen gemacht ist. Das bedeutet, das nicht mehr von dieser Schöpfung ist, sondern ewig in den Himmel. Das wird nicht mehr alt. Aber ja, das ist noch Zukunftsmusik. Wir sind noch in diesem Zelt. Manche sagen, dass Christen gar nicht krank werden sollten. Aber das steht nicht in der Bibel. Paulus schreibt in 2. Timotheus 4,20, Trophimus ließ sich in Milet krank zurück. Und Epaphroditus, der Paulus geholfen hat im Gefängnis, wäre fast gestorben, so krank war er. Philippa 2, Vers 27. Timotheus sollte ein wenig Wein trinken wegen seines Magens und andere Beschwerden. Und Paulus erinnert die Galater dran: Ich musste wegen einer Krankheit bei euch Halt machen. Vielleicht war es die Folge der Steinigung in Lystra, welche Paulus nur knapp überlebt hat, wir wissen es nicht. Aber auch Paulus hat mit Krankheiten und mit Schwäche zu tun gehabt. Paulus leugnet keineswegs, dass Krankheit, Schmerz und Verfolgung sehr schwer sind. Er sagt in Vers 2 von Kapitel 5, denn in diesem Zelt seufzen wir vor Sehnsucht danach, mit unserer Behausung, die vom Himmel ist, überkleidet zu werden, damit wir bekleidet und nicht unbekleidet erfunden werden. So sagt nach Luther. In Schlachter ist es ein Konditionssatz, sofern wir bekleidet und nicht unbekleidet erfunden werden, dann würde bekleidet etwas anderes bedeuten als nur den Leib. Es würde mehr Sinn machen, wie Luther es übersetzt, damit wir bekleidet und nicht unbekleidet erfunden werden. Wenn der Herr Jesus kommt, wird dieses Leib verwandelt werden, überkleidet werden. Dann kriege ich das Haus, das im Himmel schon bereit ist, einen neuen Leib, ein Auferstehungsleib, ähnlich wie das vom Herrn Jesus. Und die, die schon gestorben sind, stehen auf und haben auch ein neues Leib. Kein Zellchen mehr, sondern es wird auferweckt in Kraft und in Herrlichkeit. 1. Korinther 15. Dieses Zelt ist nicht so stark, geht ab und zu kaputt. Wenn alles neu ist, sieht es wunderschön aus. Wenn man einen jungen Burschen sieht im Fitnessstudio, die sind ganz stolz, stehen da vor dem Spiegel und auch die Mädchen stehen auch vor dem Spiegel und tun alles noch ein bisschen mehr herausputzen. Aber wenn Krankheit und Verfolgung zuschlägt, wenn das Alter mit Gebrechen einhergeht, wenn sich der kleine Knoten oder der Fleck als Krebs herausstellt, dann ist das überhaupt nicht einfach. Und es sagt Vers 4 von Kapitel 5, denn wir, die wir in dem Zelt sind, seufzen und sind beschwert, weil wir lieber nicht entkleidet, sondern überkleidet werden möchten, sodass das Sterbliche verschlungen wird vom Leben. Keiner wünscht sich zu sterben, diesen Körper zu verlassen. Ich meine, das wäre nicht gesund, wenn man gerne sterben möchte. Dann braucht man Hilfe. Aber auf der anderen Seite, es ist manchmal schon schwer, wenn der Körper nicht mehr will. Und dann wünscht man sich nach dieses wunderbare Haus, das Gott für uns bereitet hat. Da wünscht man, überkleidet zu werden. Unser Bruder Peter Bartha hat mir ja gerade gesagt, wie älter man wird, wie mehr man sich danach aufstreckt. Herr Jesus, komme bald. Wir wollen überkleidet werden. Für immer bei dem Herrn Jesus sein und nicht mehr leiden unter körperlichen Beschwerden. Paulus wusste das noch viel besser als wir. Auch er wollte nicht gerne sterben, entkleidet werden. Aber er freute sich darauf, mit dem Auferstehungsleib überkleidet zu werden. Mit dem Leib, der nicht mehr sterblich, nicht mehr vergänglich, nicht mehr schwach, sondern der in Kraft und Herrlichkeit auferweckt wird. Und dazu haben wir eine Garantie, das ist dann Punkt 3, Kapitel 5, Vers 5. Der uns aber hierzu bereitet hat, ist Gott, der uns auch das Unterpfand des Geistes gegeben hat. Wenn Sie ein Kind Gottes sind, dann ist das, weil Sie von Neuem geboren wurden. Sie sind wiedergeboren und bereits eine neue Schöpfung. Und dann sind sie bereits vorbestimmt für einen neuen Leib. Neuer Wein in neue Schläuche. Und dann hat Gott ihnen bereits einen Vorgeschmack auf das gegeben, was kommen wird. Eine Anzahlung, eine Garantie. Das ist nämlich, was ein Unterpfand ist. Eine Garantie, eine Anzahlung von dem, was kommen wird. Gottes Heiliger Geist, der Geist Christi, wohnt in uns. Und durch die Kraft seines Geistes können wir jetzt schon in Neuheit des Lebens wandeln. Können wir die Dinge tun, die wir vorher nicht imstande waren zu tun. Wir können gottgefällig leben. Durch die Kraft des Heiligen Geistes. Trotz unserer Schwäche, trotz mancher Schwierigkeiten, gerade durch die Schwierigkeiten, lernen wir die Kraft Gottes kennen. Römer 5, Vers 3 sagt in der Guten Nachricht, durch Leiden lernen wir Geduld. Durch Geduld kommt es zur Bewährung. Und durch Bewährung festigt sich die Hoffnung. Und unsere Hoffnung wird uns nicht enttäuschen. In diesem Prozess wo wir durch Leiden verändert werden, erkennen wir, dass gerade durch die Schwierigkeiten der Geist Gottes unseren inneren Menschen erneuert, dass unsere Bedrängnis, die schnell vorübergehend und leicht ist, uns eine ewige und über allen Maßen gewichtige Herrlichkeit verschafft. Und gleichzeitig ist der Heilige Geist auch das Unterpfand, die Gewissheit, die wir von Gott empfangen haben, dass er alle seine Verheißungen erfüllen wird. Und darum wissen wir, dass wir im Haus im Himmel haben. Also, darum sind wir allezeit getrost und wissen, solange wir im Leib daheim sind, sind wir nicht daheim beim Herrn. Wir sind noch hier. Denn wir wandern im Glauben und nicht im Schauen. Wir sind aber getrost und wünschen vielmehr, aus dem Leib auszuwandern und daheim zu sein bei dem Herrn. Wenn man sich dessen so sicher ist, dann ist es eine Freude, dieses Zelt zu verlassen. Auch wenn der Herr Jesus noch nicht gekommen ist und wir noch eine Weile auf dem Auferstehungsleib warten müssen. Es ist wunderbar, beim Herrn Jesus einzuziehen. Am liebsten würde ich schon jetzt sterben, um bei Christus zu sein. Das wäre das Allerbeste, sagt Paulus in Philipper 1, Vers 23, nach Hoffnung für alle. Er sagt, ich bin hin und her gezogen. Ihr braucht mir noch. Und ich möchte gerne bei dem Herrn Jesus sein. Schlussendlich sagt er, ich weiß, ich werde noch bleiben, weil ihr braucht mich noch. Aber das Allerschönste wäre schon jetzt, beim Herrn Jesus zu sein. Wir lassen uns nicht entmutigen, denn wir richten unseren Blick nicht auf das, was wir sehen, sondern auf das, was der Herr Jesus uns versprochen hat. Wir haben einen Blick in den Himmel. Wir erwarten, uns erwartet ein Haus im Himmel, wenn der Herr Jesus kommt. Und wir haben bereits eine Garantie aus dem Himmel, dass das, was er versprochen hat, auch eintreffen wird. Und jetzt der vierte Punkt. Uns erwartet eine Belohnung im Himmel. Vers 9. Darum suchen wir auch unsere Ehre darin, dass wir ihm wohlgefallen, sei es daheim oder nicht daheim, denn wir alle müssen vor dem Richterstuhl des Christus offenbar werden, damit jeder das empfängt, was er durch den Leib gewirkt hat, es sei gut oder böse. Wir müssen alle vor dem Richterstuhl Christi erscheinen. Und das finden wir in 1. Korinther Kapitel 3, nicht in Offenbarung Kapitel 20, Vers 15 bis 11, wo der große weiße Thron beschrieben wird. Da kommen nur Ungläubige. Aber alle Gläubige kommen vor dem Richterstuhl Christi. 1. Korinther 3, Vers 11 bis 5 auch. Und dort wird entschieden werden, was sie in der Gemeinde getan haben. Wir tun oft das Wort Gottes nur auf uns und unsere persönliche Situation beziehen. Aber der Richterstuhl Christi wird entscheiden, was sie getan haben innerhalb der Gemeinde. Denn in 1. Korinther 3 geht es um den Bau der Gemeinde. Ihr seid Gottes Bauwerk, sagt Paulus. Gemäß der Gnade Gottes, die mir gegeben ist, habe ich als ein weiser Baumeister den Grund gelegt, ein anderer aber baut darauf. Jeder aber gebe Acht, wie er darauf baut. Wenn auch aber jemand auf diesen Grund Gold, Silber, kostbare Steine, Holz, Heu, Stroh baut, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Der Tag wird es zeigen, weil es durch Feuer geoffenbart wird. Und welche Art das Werk eines jeden ist, wird das Feuer erproben. Wenn jemand das Werk, das er darauf gebaut hat, bleibt, so wird er Lohn empfangen. Wird aber jemands Werk verbrennen, so wird er Schaden erleiden. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer hindurch. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und dass der Geist Gottes in euch wohnt? Und hier spricht er wieder von der Gemeinde, nicht von meinem Leib als Tempel Gottes. Das ist 1. Korinther 6. Hier ist es die Gemeinde als Tempel Gottes. Wenn jemand den Tempel Gottes verdirbt, den wird Gott verderben. Denn der Tempel Gottes ist heilig und der seid ihr. Das sind ernste Worte für diejenigen, die nicht mit Gold, Silber und Edelsteine bauen. Besonders vielleicht sogar die Gemeinde schaden. Das ist ganz schlimm. Aber für diejenigen aber, welche sich einsetzen für den Bau der Gemeinde, ist es eine herrliche Gewissheit. Der Herr kommt bald und mit ihm der Belohnung. Dann ist es eine herrliche Aussicht, Ausschau zu halten auf den Richterstuhl Christi, wo ein jeder seine Belohnung bekommt. Also, wir haben einen Blick in den Himmel, wir wissen, uns erwartet ein Haus aus dem Himmel, wir haben eine Garantie dazu und überdessen erwartet uns auch noch eine Belohnung im Himmel. Und noch etwas mehr. Fünfter Punkt. Unser Name ist aufgeschrieben im Himmel. Wir haben einen Namen im Himmel. In dem Bewusstsein, Vers 11, Kapitel 5, Vers 11, in dem Bewusstsein, dass der Herr zu fürchten ist, suchen wir daher die Menschen zu überzeugen. Gott aber sind wir offenbar. Gott kennt uns. Gott weiß, was im Herzen des Paulus ist. Ich hoffe aber auch, in eurem Gewissen offenbar zu sein, denn wir empfehlen uns nicht nochmals selbst euch gegenüber, sondern wir geben euch Gelegenheit, euch unseretwegen zu rühmen, damit ihr es denen entgegenhalten könnt, die sich des Äußeren rühmen, aber nicht des Herzens. Paulus musste sich gegen falsche Apostel verteidigen, die auf ihr Publikum großen Eindruck machen, aber innerlich nicht dem Herrn dienten, sondern sich selbst. Sie waren berühmt, konnten gut sprechen, aber der Herr würde eines Tages sagen, ich habe euch nie gekannt. Weicht von mir, ihr Gesetzlosen. Paulus war zuversichtlich, denn auch wenn er nicht so beliebt war wie diese Superaposteln oder die so großartigen Apostel, wie der neue Genfer Übersetzung sagt, hat er doch einen Namen im Himmel. Vor Gott sind wir offenbar. Der Herr kennt die Seinen. Und das sagt auch der Herr Jesus zu seinen Jüngern in Lukas 10, Vers 20. Siehe, ich gebe euch die Vollmacht, auf Schlangen und Skorpione zu treten und über alle Gewalt des Feindes, und nichts wird euch in irgendeiner Weise schaden. Doch nicht darüber freut euch, dass euch die Geister untertan sind. Freut euch aber lieber darüber, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Das ist wunderbar. Wir haben einen Blick in den Himmel, uns erwartet ein Haus im Himmel, wir haben die Garantie schon dazu bekommen, uns erwartet eine Belohnung im Himmel und unser Name ist schon aufgeschrieben im Himmel. Paulus ging nicht hin, um sich selbst zu bewerben, sondern er zeigte den Korinthern etwas von der Aufrichtigkeit seines Herzens. Diese Superaposteln, die rühmten sich in sich selbst. Aber im Herzen war nichts wirklich dabei. Worüber reden wir am meisten? Über uns selbst oder über den Herrn Jesus? Der Jesus sagt, jeder nun, der sich zu mir bekennt vor den Menschen, zudem werde auch ich mich bekennen vor meinem Vater im Himmel. Dann sind wir im Himmel bekannt, wenn wir von dem Herrn Jesus sprechen. Wir lassen uns nicht entmutigen, denn wir haben einen Namen im Himmel. Aber es ist noch ein weiterer Grund, den Mut nicht zu verlieren. Wir haben nämlich auch einen Triebfeder, eine Motivation aus dem Himmel. Vers 13, Kapitel 5, Vers 13. Denn wir, wenn wir je außer uns waren, so waren wir es für Gott. Wenn wir besonnen sind, so sind wir es für euch. Ja, wenn Missionare verrückte Sachen machen, einen guten Job einfach hinter sich lassen und irgendwo hinreisen, dann ist das aus Liebe zu Gott. Aber wenn es um den Menschen geht, dann muss man ganz klar sein. Paulus sagt, wenn wir außer uns waren, also verrückte Sachen gemacht haben, dann war das für Gott. Aber wenn wir besonnen sind, sonst sind wir es für euch. Denn die Liebe des Christus drängt uns. Da wir von diesem überzeugt sind, wenn einer für alle gestorben ist, so sind sie alle gestorben. Und er ist deshalb für alle gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und auferstanden ist. Die Liebe Christi drängt uns. Zumindest, wenn sie verstehen, dass er für sie gestorben ist. Dass er ihren Tod gestorben ist. Dann ist sein Tod ihr Tod. Und dann können sie nicht mehr so egoistisch für sich selbst leben. Dann leben sie fortan für ihn, der für sie gestorben und auferstanden ist. Seine Liebe treibt sie an, für ihn zu wirken. Ja, und wenn wir alle gestorben sind, dann fallen auch alle Unterschiede weg. Ja? Da sind wir alle Geschwister im Herrn. Ja, aber der ist von Adel. Ja, aber jetzt ist er ein Kind Gottes, wie du und ich. Ja, aber sein Vater hat diese Kirche gebaut und dieses Missionswerk gegründet. Nein, er ist eine neue Schöpfung. Es macht keinen Unterschied mehr, dass er den Sohn von so und so ist. Ja, aber er ist ein Sohn Marias, ein Bruder des Herrn Jesus. Das war ein Argument, das hätten Jakobus und Judas gut gebrauchen können. Zwei Brüder des Herrn Jesus. Aber was sagt Jakobus in seinem Brief? Jakobus, Knecht Gottes und des Herrn Jesus Christus. Er brüstet sich nicht auf seine Verwandtschaft mit dem Herrn Jesus. Und Judas? Knecht Jesu Christi und Bruder des Jakobus. Auch wenn wir Christus nach dem Fleisch gekannt haben, so kennen wir ihn jetzt nicht mehr so. Vers 16, Kapitel 5, Vers 16. So kennen wir denn von nun an niemand mehr nach dem Fleisch. Wenn wir auch Christus nach dem Fleisch gekannt haben, so kennen wir ihn doch nicht mehr so. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen. Siehe, es ist alles neu geworden. Alle Gläubigen sind meine Brüder, meine Schwestern. Die Liebe Christi hat uns vereint und treibt uns an, drängt uns, auch anderen von Jesus zu erzählen. Also wir sind allezeit getrost, denn wir haben einen Blick in den Himmel, ein Haus im Himmel, eine Belohnung im Himmel, einen Namen im Himmel, eine Motivation aus dem Himmel und jetzt der letzte Punkt, eine Botschaft für diese Welt. Eine Botschaft vom Himmel. Vers 18, 5 Vers 18 sagt, dass alles aber kommt von Gott. Alles, was neu geworden ist, hat Gott neu gemacht. Unseres Wirken macht nichts neu. Es ist alles die Gnade Gottes. Und wie hat Gott das getan? Er hat uns mit sich versöhnt, steht hier. Wenn ich versehentlich oder absichtlich etwas kaputt mache, das jemandem anderen gehört, hat das mehrere Folgen. Ja? Nehmen wir einmal an, der Schaden sei groß und sowohl materiell als auch emotionell. Erstens werde ich diese Person lieber meiden, um zu vermeiden, dass ich mit meiner eigenen Dummheit und Konsequenzen meiner eigenen Schuld konfrontiert werde. Zweitens kann es sein, dass ich diese Person nicht mehr leiden kann, denn jedes Mal, wenn ich ihn sehe, werde ich an meinen eigenen Fehler erinnert, solange dieses Problem nicht behoben ist. Und drittens habe ich bei dieser Person eine Schuld, die ich begleichen muss. Ich habe etwas kaputt gemacht, muss das ersetzen. Und viertens habe ich mich schuldig gemacht und muss ich mich bei ihm entschuldigen. In Deutschen ist Schuld, hat zwei Bedeutungen. Es kann etwas sein, was man bezahlen muss, aber es kann auch ein Vergehen sein, wofür man sich entschuldigen muss. Und es ist in diesem Fall beides. Ich muss etwas bezahlen, eine deuda, sagt man auf Spanisch. Ich tengo culpa. Bin schuldig. Und wissen Sie, was Gott getan hat? Er hat all diese Probleme gelöst. Er hat die Sünde der Welt auf den Herrn Jesus gelegt. Er sandte seinen Sohn in der Gestalt des sündlichen Fleisches, sagt Römer, um der Sünde halben und verdammte die Sünde im Fleisch. Gott hat am Kreuz mit der Sünde abgerechnet. Die Sünde ist verurteilt und der Weg zu Gott ist nun offen. Sie dürfen nun ohne Angst zu Gott gehen. Er will sie vergeben. Er will sie reinigen. Er will alles neu machen. Manchmal hört man von Menschen, die sich gestritten haben. Die Beziehung ist zerbrochen. Der eine sagt, ja, ich habe aber nichts falsch gemacht. Und der andere sagt, ich habe schon alles vergeben. Ja, aber der andere weiß das gar nicht, dass du alles vergeben hast. Die Beziehung ist noch immer zerbrochen. Ich kann ja kommen, wenn er will. Die Tür ist offen. Er kann da kommen, wenn er will. Meine Tür steht offen. Ja, aber weiß ihr das? Gott hat nicht nur das Gartentürchen zur Straße geöffnet. Nein, er steht an ihrer Tür und klopft. Er ruft, lass dich mit mir versöhnen. Vers 18. Der uns mit sich selbst versöhnt hat, durch Jesus Christus und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat. Es gibt immer wieder diese einfallsreichen Menschen, die überall etwas Negatives finden können. Bekannte Atheisten habe ich vor kurzem noch gesehen, die sagen, ja, Gott ist ein Monster. Der hat den Herrn Jesus einfach unschuldig am Kreuz sterben lassen. Das sei doch keine Liebe. Aber sie vergessen etwas Wichtiges. Vers 19. Gott war nämlich in Christus und versöhnte die Welt mit sich selbst, indem er ihnen ihre Sünden nicht anrechnete und das Wort der Versöhnung in uns legte. Der Herr Jesus, der für uns ans Kreuz starb, war und ist Gott. Und das ist der größte Beweis wahrer Liebe. Gott hat sich selbst dahin gegeben für sie und für mich. Da hat nicht irgendeine unter den Bus geworfen. Gott hat selbst ihr und meinen Platz eingenommen. Vielleicht hat jemand den Mut, für einen guten Menschen zu sterben. Gott jedoch beweist uns seine Liebe dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Wir waren Feinde Gottes. Und er ist es, der uns durch Jesus Christus mit sich versöhnt hat und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat. Er beauftragt Sie und mich, dies allen zu verkünden. Er hat sein Wort der Versöhnung in uns gelegt. Wir haben eine Botschaft vom Himmel. Wir dürfen die Worte Gottes weitergeben. Es sagt Vers 20, so sind wir nun Botschafter für Christus, und zwar so, dass Gott selbst durch uns ermahnt. So bitten wir nun, stellvertretend für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Wissen Sie, wir reden viel zu viel über alles, was in der Welt falsch läuft. Die Menschen wollen nicht mehr von Jesus hören. Kann sein, aber ist das ein Problem, warum ich nicht mehr von Jesus erzählen würde? Schau dir doch an, was in der Politik geschieht. Den Reichen ein bisschen mehr, den Armen ein bisschen weniger. Auch das ist nichts Neues. Gleich nach der Sintflut, als alle bösen Menschen ertrunken waren, fing es schon wieder von Neuem an. Und der Herr sprach in seinem Herzen, ich will künftig den Erdboden nicht mehr verfluchen um des Menschen willen, obwohl das Trachten des menschlichen Herzens böse ist von seiner Jugend an. Dass wir heute leben und am Leben sind, ist Gnade. Und dass Gott sich zu uns herabgebeugt hat und fleht, lass dich mit mir versöhnen, ist noch viel mehr Gnade. Und es ist unsere Aufgabe, uns diese Worte zu eigen zu machen. Gott hat nicht nur den Preis bezahlt und den Weg geebnet, nein, er ist es, der uns einlädt. Lass dich mit mir versöhnen. Als flehe Gott selbst durch uns. Und diese Haltung Gottes muss auch unsere Haltung sein. Das kommt ganz schön im folgenden Vers zum Ausdruck. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm Gerechtigkeit Gottes würden. Der Herr Jesus, der als einziger Mensch heilig und rein war, wurde für uns zur Sünde gemacht. Er wurde zum Sündopfer. In ihm wurde die Sünde verurteilt, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes werden konnten. Gottes Ziel mit dem Tod Christi war nicht nur, dass wir Menschen der Strafe entgehen sollten, sondern dass wir gerecht werden sollten. 1. Petrus 2 sagt es so: Er, der keine Sünde beging und über dessen Lippen nie ein unwahres Wort kam, er, der unsere Sünden an seinen eigenen Leib ans Kreuz getragen hat, sodass wir jetzt den Sünden gegenüber gestorben sind und für das leben können, was vor Gott richtig ist. Ein ganz neues Leben. Er wurde zur Sünde gemacht, damit sie und ich der Gerechtigkeit leben können. Gerechtigkeit Gottes in ihm seien. Gott hat uns in Christus zu Mitbewohnern gemacht, zu Bürgern des Himmels. Und er möchte uns zu Mitarbeitern machen und uns lehren zu flehen. Und als Mitarbeiter Gottes rufen wir auch andere zu, die Gnade Gottes nie vergeblich zu empfangen. Das ist Kapitel 6, Vers 1. Denn es heißt, zur angenehmen Zeit habe ich dich erhört und am Tag des Heils dir geholfen. Siehe, jetzt ist die angenehme Zeit. Siehe, jetzt ist der Tag des Heils. Komm zu Jesus. Und wenn Sie bereits Christ sind, geben Sie sich ganz neu ihm hin. Leben Sie für die Gerechtigkeit. Leben Sie aus Gott. Bauen Sie mit Gold, Silber und Edelsteinen hier in der Gemeinde. Seien Sie immer getrost, immer guten Mutes. Ihren Blick auf den Himmel gerichtet, auf das Unsichtbare, in der festen Gewissheit, er hat ein Haus für Sie bereit. Zweiter Grund. Sie haben schon die Garantie auf dem Himmel. Uns erwartet eine Belohnung im Himmel. Und freuen Sie sich, Ihr Name ist im Himmel aufgeschrieben. Und wir haben eine Motivation für den Alltag aus dem Himmel. Der liebe Christi drängt uns. Und wir haben eine Botschaft vom Himmel für diese Welt. Lass uns das verkünden. Amen. Wir wollen ganz kurz aufstehen und ein Lied zusammen singen. Das ist das Schlusslied. Und das ist 394. Wir haben gehört, der, der keine Sünde gekannt hat, wurde für uns zur Sünde gemacht, damit wir seine Gerechtigkeit Gottes in ihm. Und hier singen wir im Chorus: Sein Kreuz bedeckt meine Schuld. Sein Blut macht hell mich und rein. Mein Wille gehört nicht mehr mir selbst, sondern meinem Gott. Ich traue auf Jesus allein. Himmlischer Vater, aber von ganzem Herzen Dank für all diese Gewissheiten, die du uns schenkst. Aber danke, Herr, dass wir als Gläubige gewiss sein dürfen, dass du uns deinen Geist gegeben hast, der es möglich macht, dir wohlgefällig zu leben, der zur gleichen Zeit die Garantie ist, dass du das wahrmachen wirst, was du versprochen hast. Herr, aber dann, dass, auch wenn es manchmal schwer ist, wenn Krankheiten uns treffen, dass wir aufblicken dürfen auf dich, unseren Blick im Himmel werfen dürfen und sehen dürfen auf das, was ewig ist und nicht auf das, was zeitlich ist, was vorübergehend ist. Herr, habe Dank für die herrliche Botschaft, die wir austragen dürfen, und helfe du uns, auch in dieser Woche, die heute anfängt, dieses Wort zu verkündigen, unseren Nächsten zu sagen, der Herr spricht zu dir, lass dich mit mir versöhnen. Herr, habe Dank für alles, was der Jesus Christus für uns am Kreuz getan hat. Und habe Dank, dass du auch in dieser Woche mit uns gehst. In Jesu Namen. Amen. Die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen.